Moin Uli.
Moin Sobi.
Uli, wir müssen reden.
Worüber müssen wir denn reden?
Ja, schau mal aus dem Fenster. Der Sommer ist endgültig passé. Der Winter naht und Eishockey beginnt. Ich würde vorschlagen, wir reden mal über Eishockey.
Ja, dann lass uns doch mal über Eishockey reden.
Halt, stopp, Männers. Da würde ich auch gerne was zu sagen.
Oh, dann reden wir wohl zu dritt.
Dann reden wir heute wohl zu dritt.
Das ist ja mal eine Premiere. Mal los.
So, Podcast.
So, Podcast. Der Sportpodcast der Landeszeitung.
Von und mit
Matthias Sobotka
und Uli Pott.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer des So-Podcast. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid zur Folge 28 unseres Sportpodcasts der Landeszeitung. Ja, ihr habt es im Intro schon gehört. Wir haben heute einen Gast, einen waschechten Hamburger Jung.
Sprechen wir über Hamburger Sport heute?
Oder? Wir sprechen nicht über Hamburger Sport, sondern wir sprechen über einen Hamburger Jung, der von seinem aktuellen Verein bzw. dessen Manager lange überredet werden musste, auch hierher zu kommen.
Aha.
Er hat das dann vor gut einem Jahr getan und sich von Anfang an super wohlgefühlt, zumindest sagen das sportlich die Zahlen, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Und er will jetzt mit seinem Verein richtig angreifen. Bei uns zu Gast ist vom Eishockey-Regionalligisten Adendorfer EC Stürmer Pascal Heidmann. Pascal, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Moin, danke, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne. Das freut uns sehr, dass du gekommen bist.
Ja, Pascal, bevor wir zum Eishockey selbst kommen, mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, gab es mal eine Phase, in der du die Handynummer von Finn Sonntag einfach schlicht gesperrt hast?
Nee, eigentlich gar nicht. Eigentlich war das bei Finn immer so, dass wir uns, wenn, dann immer nach der Saison unterhalten haben. In der Saison hat man jetzt nicht wirklich so viel Kontakt mit Finn gehabt, als ich noch beim HSV gespielt habe. Aber er hat auch, glaube ich, gemerkt, dass ich dann teilweise mal in den Sommern mal ein bisschen unglücklicher gewirkt habe.
Dafür hat er eine Nase, glaube ich, ja.
Ja, das kann er, glaube ich, ganz gut. Spieler im richtigen Moment ansprechen. Und letztes Jahr, bevor ich dann zum AEC gewechselt bin, hat er das dann hinbekommen und mich dann überredet.
Und wie oft hat er es vorher versucht? Also jede Saison, oder?
Ja, ich glaube, Finn war, glaube ich, schon 4 oder 5 Jahre dran. Da hat sich das leider noch nicht so ergeben, muss ich auch ehrlich sagen. Da habe ich mich sehr, sehr wohl beim HSV gefühlt.
Hm. Wie viele Jahre hast du da gespielt?
Ja, ich glaube, das waren jetzt insgesamt 7 Jahre, wo ich beim HSV war.
Also bist du nicht so ein Wechselmensch, der jede Saison bei jedem Verein
neu anfängt? Nee, überhaupt nicht. Das bin ich überhaupt nicht. Wie gesagt, ich habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt die ganzen Jahre. Kam für mich die ganzen Jahre auch wirklich nicht in Frage. Dadurch, dass sich die Liga so ein bisschen gewandelt hat, muss man sagen, mit der Regelung von den Ausländern und sowas alles, hat sich dann, wie gesagt, so ein bisschen der Wechsel vollzogen. Und so ist dann der Wechsel zum AEC entstanden.
Wie hat er dich denn dann schlussendlich überzeugt, sag ich mal? Gab es so einen bestimmten Moment oder ein bestimmtes Treffen, wo du sagst, okay, jetzt hat er's?
Ja, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also ich habe selber gemerkt nach der letzten Saison, oder wo ich beim HSV meine letzte Saison gespielt habe, dass ich brauche eine Veränderung einfach. Ich war so eingefahren in den Mustern, das waren jetzt 7 Jahre, war dann auch nach der Saison relativ unglücklich und habe dann halt mit Mama und Papa auch drüber gesprochen, so, wie sieht's aus, was macht man denn vielleicht? Und für mich kam in Frage, entweder ein Wechsel, nochmal was anderes sehen oder man hört halt auch auf.
Ach, hattest du überlegt, ganz mit Eishockey aufzuhören?
Ich hatte aufgehört, oder ich hatte da überlegt aufzuhören, aus dem einfachen Grund, mir hat der Spaß einfach gefehlt.
Ja. Und das ist halt. Oh, das ist ja wichtig, ne? Also wenn du nicht mit Spaß zum Training gehst und mit Spaß zum Spiel, dann.
Ja, man darf ja nicht vergessen, man arbeitet den ganzen Tag.
Ja.
Und wenn man sich dann abends auch noch zum Sport quälen muss, macht das nicht unbedingt Sinn. Und Papa hat dann schon mal so angesprochen, ja, okay, Finn war ja schon die ganzen Jahre an dir dran, wie sieht's denn aus? Und dann habe ich mich nochmal mit Benjamin Hank unterhalten, der hat ja auch beim AEC gespielt und davor beim HSV, mit dem habe ich mich super verstanden und wir haben weiter noch sehr, sehr engen Kontakt.
Okay.
Man telefoniert so 1 bis 2 Mal die Woche auch noch und der hat gesagt, du, schau dir das einfach mal an, wie das beim AEC so ist. Und dann habe ich Finn, glaube ich, vor dem Spiel, weiß gar nicht, wann das genau war, aber einfach mal geschrieben, hey, lass uns mal nach dem Spiel reden. Mhm.
Als du dann in Adendorf warst oder hier in Hamburg?
Nee,
AEC in Hamburg?
Nee, als wir dann beim AEC waren.
Okay, ja.
Haben da, glaube ich, fürchterlich auf die Mütze bekommen. Und dann habe ich halt Finn vorher geschrieben, hey, lass uns doch mal nach dem Spiel reden. Und dann bin ich zu Finn ins Büro gegangen, haben irgendwie 1, 2 Worte gewechselt.
Ja.
Und dann war eigentlich schon klar, ja, okay.
Das könnte was werden.
Das könnte das, ganz gut was werden, genau.
Ja. Okay. Mittlerweile fühlst du dich hier, glaube ich, so wohl, so wirkt das und so wurde es uns auch zugetragen, dass du sogar dir eine Wohnung genommen hast hier in Lüneburg.
Genau, ich bin jetzt zum 1.9. ins Hanseviertel gezogen. Muss sagen, ich fühle mich wirklich pudelwohl hier in Adendorf oder beziehungsweise in Lüneburg.
Ja.
Der Verein, die ganze Mannschaft hat mir das so leicht gemacht, sich einzuleben einfach. Vorher war immer noch dieses bisschen, okay, HSV Adendorf.
Naja, das ist ja auch ein bisschen Rivalität und so, ne?
Ja, ja, aber ich habe das auch nie so persönlich gesehen, wenn man dann gegeneinander gespielt hat, oh, das ist jetzt so ein Derby oder so. Man spielt gegeneinander, man kennt sich über die Jahre, man hat auch ein bisschen Trash-Talk auf dem Eis.
Ja.
Und dann war das natürlich so, okay, wie ist das, wenn man dann als erstes mal so in die Kabine kommt? Genau. Wenn man dann so, ich sag mal, die alteingesessenen Ahrendorfer so sieht, so mit Andreas Bierzahn, Vadim Kula-Buchow, genau. Max Petersen, Tufan Saarfeld.
So, da kommt der HSVer oder da kommt der Hamburger und der arrogante Hamburger und Kühlschweine Ahrendorf und so, ne? Und,
ja, genau.
Und hast Sprüche abgekriegt? Oder?
Nee, Vadim und die ganzen Jungs haben mir das wirklich sehr, sehr einfach gemacht. Eine schöne Anekdote ist dazu auch unsere Betreuerin Silke. Mhm. Die hat sich natürlich auch vorher so ein bisschen mit Finn unterhalten, weil Finn gesagt hat, oh, der Pascal Heidmann möchte kommen. Ich sag, den Arroganten, den will ich hier nicht haben und sowas. Der passt hier überhaupt nicht ins Team rein. Und mittlerweile muss man sagen, dass Silke meine Ziehmama hier geworden ist beim AEC. Also
ich dachte, sie arbeitet vielleicht nicht mehr hier. genau, das Gegenteil.
Wirklich,
okay, super, das ist
wirklich
ja toll.
Super. Ja. Und wenn man auch mal private Probleme oder sowas hat, man kann immer zu den Leuten hin. Ja. Jeder hat ein offenes Ohr. Voll.
Ja.
Ist halt einfach wie eine große Familie in so einer Eishockeymannschaft.
Großartig. Also das heißt, der Wechsel hat sich nicht wirklich als ein Fehler herausgestellt. Ne? Das hört sich
überhaupt
genau
nicht.
So
das war zum richtigen Zeitpunkt die richtige Entscheidung meiner Meinung nach, auch sich nochmal zu verändern. Genau.
Aber du bist ja noch sehr jung und dann irgendwie aufhören zu wollen, das ist ja schon sehr krass. Also das, weil ihr beim HSV so erfolglos wart oder weil du einfach immer Veränderung. Das sagt jeder Fußballer, ich muss mich mal verändern, den nächsten Schritt in der Karriere gehen. Also das ist ja ein bisschen so eine Floskel, aber das war dann schon tiefer bei dir. Also dass du wirklich damit geliebäugelt hast, aufzuhören. Weil ich meine,
wenn man halt so den Spaß verliert, überdenkt man dann halt schon so ein bisschen, okay, macht das wirklich alles noch Sinn, da wirklich so viel Zeit auch zu investieren?
Ja.
Weil das ist ja wirklich so in der Saison, man hat ja nicht wirklich viel Privatleben, muss man sagen.
Klar.
Man geht arbeiten,
Arbeit, danach
dann
das Training am Wochenende
flitzt man schnell nach Hause, nochmal eben was essen, fertig machen und dann ist man ja auch gefühlt 3 Stunden in der Eishalle.
Ja.
Und vor 11 ist man dann natürlich auch nicht zu Hause und dann geht's halt morgens wieder um 5:30 Uhr hoch. Das zehrt natürlich irgendwann dann schon. Dann fragt man sich natürlich, wofür mache ich das eigentlich, wenn dann schon dieser Spaß auch nicht mehr da ist. So, und das steht wirklich an erster Stelle. Und deswegen ist das alles so.
Aber ist ja cool. Also ist ja schön, dass also für dich persönlich auch schön. Ich meine, ein Wechsel ist ja immer auch mit Fragezeichen verbunden. Und,
ja, definitiv. Man weiß ja auch vorher nicht, ob man wirklich erfolgreich da Eishockey spielt. Wir waren jetzt beim HSV nicht wirklich unerfolgreich. Also das erste Jahr, wo wir dann in der Regionalliga waren, also wo wir abgestiegen sind sportlich, da sind wir gleich Meister geworden.
Ja.
Und die anderen Vereine schlafen natürlich auch nicht. Und die arbeiten dann immer weiter und weiter. Und man muss sagen, der HSV hat da wirklich eine klare Linie. Und die finde ich auch gut, dass sie sagen, okay, wir sind eine Ausbildungsliga, wir unterstützen den Nachwuchs und gehen halt dieser Regelung halt einfach nicht mit, so wie andere Vereine das machen.
Ja.
Aber mein persönlicher Anspruch ist, wenn ich diesen Sport mache, und das ist für mich einfach Leistungssport, muss man sagen, dann möchte ich erfolgreich spielen.
Und dann war der Wechsel zum AEC.
Und dann war der Wechsel
Schritt
zum...
Vielleicht so nicht, noch ein bisschen erfolgreicher und auch aufstrebend und nicht schon seit Jahren immer Erster, sondern auch noch ein junges, hungriges Team. Und,
auf jeden Fall, ja. Finn hat ja vorher einmal gesagt, was er sich so erwartet und welche Ziele er auch verfolgt. Und ich glaube, wir sind dem letzten Jahr ganz gut gerecht geworden. Natürlich fehlte nochmal so dieses Quäntchen, um das wirklich perfekt zu machen, muss man sagen.
Ja.
Weil dafür spielt man. Man spielt dafür, um Meister zu werden.
Na gut, wobei der Einzug ins Finale war ja eigentlich schon ein großer Erfolg. Also ihr wart ja vor der Saison nicht einer von den Mannschaften, wo man gesagt hat, hier, wir kommen ins Finale und alles andere ist eine Enttäuschung. Also
ich bin mit der.
Aber du warst nicht glücklich dann nach den
Finalspielen. Nee, natürlich nicht, weil man natürlich auch enttäuscht ist. Aber ich bin natürlich mit der Erwartung in die Saison auch reingegangen und habe gesagt, wir spielen mit um den Meistertitel.
Ah, okay. Wow, das hat Finn nicht mal Finn gesagt. Also
Finn ist ja in Sachen, da kommen wir ja mal noch drauf zu sprechen. Finn ist ja in Sachen Saisonziele immer sehr defensiv.
Ja.
Aber
vor einem Jahr gesagt Platz 4. Also,
ja, Playoffs, Platz 4 ist das. Man könnte Finn als Beinamen auch Platz 4. Aber das
wir sind ja auch als Vierter nur eingezogen.
Ja, das sagt
er
recht.
Genau.
Das sagt er recht, das ist richtig. Ja.
Erfolgreich Eishockey spielen, das hast du gezeigt. Mit der Mannschaft zusammen, aber auch deine persönlichen Stats. 31 Spiele, 18 Tore, 31 Vorlagen. Damit warst du im vergangenen Jahr der beste AEC-Scorer und zudem der beste deutsche Scorer der Regionalliga Nord. Also du hast abgeliefert. warst wahrscheinlich auch mit deiner persönlichen Performance dann sehr zufrieden, nehme ich an.
Ich wusste gar nicht, dass wir so einen guten Eishockeyspieler hier haben. Das wurde mir vorher gar nicht gesagt.
Entschuldigung. Ja, ich muss sagen, zufrieden bin ich immer relativ schwierig mit mir selber, muss ich sagen. Man will natürlich immer mehr. Ich glaube, meine größte Stärke und Schwäche ist der Ehrgeiz, muss ich sagen.
Hast du in Hamburg denn auch so viele Tore immer geschossen?
Oder? Ich war auch immer beim HSV, immer einer mit der Spieler, der oben mit war, war auch davor die Jahre, glaube ich, in der Regionalliga zweimal der absolute Topscorer, egal wer da mitgespielt hat, genau. Und das ist dann natürlich auch irgendwo selber den Anspruch, den man hat.
Ja. Aber erstes Jahr und dann gleich so hohe Ziele, das natürlich, dann setzt du dich selber ganz schön unter Druck.
Ja, man muss damit halt selber gut umgehen können. Ja. Ich muss sagen, da hilft mir mein privates Umfeld sehr, sehr gut mit. Gerade mein Vater.
Okay. Hat der auch Eishockey gespielt?
Nee, überhaupt nicht. Gar nicht. Der ist sportlich gar nicht so unterwegs. Aber man muss sagen, der ist sehr, sehr analytisch. Der schaut sich Spiele halt auch gerne mal anders an. Also ich sag mal, wenn meine Mama dabei ist, die sieht dann eher nur, oh, da ist mein Sohn, sag ich mal.
Genau.
Aber wenn ich da mit Papa drüber rede nach dem Spiel, hey, versucht das und das doch mal. Und wenn ihr so einen Aufbau spielt oder das Powerplay, ja, das funktioniert nicht ganz so. Und der hilft mir da schon extrem weiter.
Das ist ja spannend, weil wenig Ahnung vom Sport selber, aber selbst analytisch das sofort erkennen, das ist ja großartig.
Wir haben bei uns in der Familie so einen ganz netten Spruch, theoretisch kann er es, aber praktisch muss er noch.
Sehr schön. Ja, dann grüßen wir doch deinen Vater hier mal. Ich hoffe, er hört das.
Der wird sich das bestimmt anhören.
Okay, ja, aber das ist doch schön.
Nee,
ja.
Und von daher, das passt halt.
Das heißt, du setzt immer das um, was er im Kopf so sieht. Und
ja, wir unterhalten uns halt wirklich sehr, sehr viel darüber, muss man sagen. Gerade, also ich habe früher mal angefangen mit Fußball, als ich noch kleiner war. Und irgendwann waren wir dann mit Mama und Papa in der Eishalle.
Ja.
Und ja, da war so ein Kasten, wo so Eishockey-Bilder waren. Da habe ich gesagt, ich möchte das mal ausprobieren.
Okay.
Und dann habe ich die ganzen Jahre Fußball und Eishockey zusammen gemacht.
Ja.
Und dann hat Papa halt irgendwann gesagt, als ich ihn jeden Tag um 15.30 Uhr angerufen habe auf der Arbeit, Freundchen, wir wollen jetzt mal los zum Training.
Ja.
Du musst dich mal irgendwas für eine Sache entscheiden.
Und wie lange hast du das parallel gemacht? Weil das kann man ja irgendwann gar nicht mehr, ne?
Ich glaube, ich habe das bestimmt 3-4 Jahre parallel gemacht. Okay. Und dann war das teilweise so eine Halbzeit beim Fußballspielen, bis das Spiel entschieden war. Dann schnell ins Auto, im Auto schon umziehen und sowas. Gott, was für ein Stress.
Wo hast du da in Hamburg gespielt? Also bei welchem Verein?
Ich habe damals beim TVV Neuwumsdorf gespielt.
Da haben wir damals, das ist ja sogar vor den Toren noch. Das heißt, es ist nicht irgendwie mal kurz in der Nähe von der Eishalle oder so, dass du dann 10 Minuten nur fahren musst oder so, sondern Neuwumsdorf, da musst du
Und das war dann halt teilweise schon wirklich echter Stress.
Ja.
Als kleiner Bub empfindet man das natürlich nie so.
Ja.
Da war das Gefühl auch, wenn man dann nachmittags nach Hause gekommen ist, Papa, wollen wir jetzt noch mal ein bisschen auf den Fußballplatz? und der hängt so in eine Seile dann. Dann ist der Weg halt gewesen, okay, Eishockey macht mir einfach mehr Spaß.
Ja.
Und so hat sich das dann einfach entwickelt.
Eishockey, die Saison beginnt, hat quasi mit eurem Fanfest am Wochenende und dem ersten Heimtestspiel gegen die Crocodiles begonnen. Und das war dann gleich ein Knalleffekt, gar nicht so sehr wegen des Ergebnisses, sondern mehr wegen der äußeren Umstände. Die äußeren Umstände, damit meine ich natürlich die Zuschauerzahl. 1150 Zuschauer bei einem Testspiel gegen eine Mannschaft, die noch, klar, ist auch eine Hamburger Mannschaft, das hat auch noch mal so ein bisschen Derby-Charakter in dem Moment, aber gegen eine Mannschaft aus der Verbandsliga Nord. Ja, hast du das schon mal irgendwie erlebt in deiner langen Laufbahn?
Nee, ich find's unfassbar.
Krass, ne?
Das ist wirklich, das kann man gar nicht so sagen. Also ich bin ja, beim HSV war das ja teilweise so, egal wie gut wir gespielt haben.
Da waren nicht viele, ne?
70, 75, 100 Zuschauer.
Ja.
Und muss sagen, letztes Jahr ist das wirklich explodiert.
Ja. Ja.
Allerdings, also, ja, das stimmt.
Das stimmt.
Das ist, und es macht natürlich dann auch viel, viel, viel mehr Spaß zu spielen, muss man einfach ganz klar sagen.
Vor über 1000 Leuten, und das war ja letztes Mal schon immer so die Grenze, die magische Grenze. Na, schaffen sie irgendwann mal in der Saison die 1000?
Ja.
Und dann wurde es ja zum Ende der Saison, dass sie immer die 1000 und mehr dann hatten.
Ja, ich glaube, wir hatten ja, so wie ich das mitbekommen habe, von den Regionalligen den höchsten Zuschauerschnitt.
Aller vierten Ligen, ja.
In Deutschland.
In Deutschland.
Und wir sind ja hier keine Eishockey-Hochburg im Norden.
Genau.
So, der ganze Süden und so, da gibt's ja Dörfer, die nur Eishockey im Kopf haben. So,
das ist schon absolut Wahnsinn.
Ja.
Ich glaube, was dazu auch wirklich beigetragen hat, ist so die Problematik, die es damals mit der Eishalle halt gab, wo dann halt alles neu gemacht wurde. Das ist natürlich...
Corona hatte auch seinen...
Definitiv.
Den negativen Impact. Der Durst auf Eishockey, dass die Leute Bock hatten, wieder in die Halle zu kommen. Ne?
Ja. Man muss sagen, ich glaube, als Spieler, wenn man das so sieht, und für uns ist wichtig, okay, wie ist das Eis, wie ist das drumherum, ist einfach Wahnsinn.
Ja.
Die Bande, das macht so Spaß, einfach auch da jeden Tag zum Training zu gehen. Mhm. Das sieht sehr, sehr professionell aus.
Ja. Aber jetzt ein Testspiel, also über 1000, das ist wirklich, das ist...
Hätte ich, muss ich sagen, habe ich auch so überhaupt nicht erwartet.
Das hat, glaube ich, niemand gedacht, ne? Also das war wirklich...
Alle haben so gesagt, ja, wenn diese 400, 500 kommen, genau, die sonst immer beim AEC kommen.
Genau, dieser Stamm, ne? Der feste Stamm, der immer da ist. Ja.
Aber ich glaube, man muss da so seine Meinung auch so ein bisschen überdenken, gerade was letztes Jahr war, wo wir den Schnitt erreicht haben. Ich glaube, das kann dieses Jahr genauso, wenn nicht sogar noch besser werden. Hängt natürlich von der Leistung
bisschen
ab.
Auch vom sportlichen Erfolg. Also klar, du definitiv hast immer Leute, so Event-Fans, die am Freitagabend gerne dann sich ein bisschen Sport angucken,
genau,
und den Abend einläuten und das Wochenende ein bisschen was trinken und so. Aber wenn ihr so ähnlich erfolgreich seid wie letzte Saison, dann kann ich mir vorstellen, dass ihr das sogar noch steigert.
Ja, man muss sagen, wir hatten ja letztes Jahr, glaube ich, auch eine ganz gute Heimbilanz, so wie ich das mitbekommen habe. Und das zieht natürlich dann gleich auch nochmal mehr Zuschauer, als wenn man jetzt sagt, man verliert 10 Spiele.
Ja.
Dann möchte sich natürlich keiner anschauen.
Ja. Euer Trainer, Troy Stevens, den du ja jetzt auch schon ein Jahr genossen hast und die Vorbereitung war sicherlich auch nicht von schlechten Eltern, hat zu diesem Spiel, zu diesem Abend auch was gesagt und das können wir uns jetzt mal anhören, was er da zu sagen hatte. Troy Stevens, 2 straight wins against Hamburg Crocodiles. This is 7-0 today on Saturday. What are your first conclusions after these first test matches?
Yeah, I'm happy with the way the guys came together as a team, you know, both on and off the ice. I think as we saw today, it's a little difficult playing against some younger guys that, you know, we had a very good team and a lot of success last year. They naturally want to come in here and show that they can play with us. Well, you know, we can't just put our skates on and think that things are going to come easy. We have to work for things. And I think we showed that as a team in the second and third period. So I'm very happy with a 7-0 win. Nobody's hurt. There's no suspensions. And we've only been on the ice for 1 week. So I'm very happy with the outcome.
More than 1,000 fans here in the ring today for a test match. 1,152 fans exactly. So what do you think about that?
Unbelievable. The fan support here is just phenomenal. I can't say enough about the people coming out and supporting the team. I know it gives the guys an extra push in the dressing room. And, you know, I think that's the reason that guys like Tim Merrick and Tim Young and Haircots and a few others want to come here, because of the fan support. You know, we have the best fans, I think, in the fourth league in Germany. So I can't say enough, but thank you. I really, really appreciate their support.
What are your tasks for the season, your aims with the team?
You know, naturally, we came very close to winning last year, didn't succeed. So I think naturally your goal has to be to win it all. I think it's very high aspirations. I think Brown Laga has gotten a few extra players. They're starker this year, harder to play against. Sande has a very good team. I think even Salt Skitter, we saw that they won the first game 8-0. Timmendorf has picked up quite a few players. So, you know, I think the league's going to be tougher this year, but I think we're also improved. On the defensive end, we picked up some good players, and even on the offense. So I'm very excited for the season to start. However, we got some work to do in the next few weeks in the exhibition.
Thank you very much, Troy.
My pleasure. Thank you for having me.
Ja, das war Troy Stevens nach dem Testspiel gegen die Hamburg Crocodiles, 7-0. Ich übersetze mal eben die Kernsätze. Also er beschwört natürlich den Teamgedanken. Das ist ohnehin immer das Credo von Troy Stevens, auch in der vergangenen Saison gewesen. Er sagt aber, es ist jetzt nicht so ganz leicht gewesen, gegen eine Mannschaft zu spielen, die viele junge Spieler hat. Die wollten natürlich auch alle beweisen, was sie drauf haben. Das hat man im ersten Drittel zum Beispiel gesehen. 0-0 haben die Hamburg Crocodiles dann noch gehalten. Und er sagt, es reicht nicht aus, einfach nur die Schlittschuhe anzuziehen und dann denken, es läuft alles von selber, man muss dafür arbeiten. Aber er ist sehr zufrieden gewesen mit dem Ausgang. Es ist auch nach einer Woche wichtig, nach einer Woche Eistraining wichtig, dass sich niemand verletzt oder es vielleicht eine Strafe gibt, etc. Den Fansupport findet er absolut phänomenal. Er kann den Leuten gar nicht genug danken für diese Unterstützung. Und er meint, dass das auch einer der Gründe für junge Spieler ist, wie Daniel Herklotz, Tim Junge, Tim Marik, wie er genannt hat, auch hier nach Adendorf zu kommen. Wir haben es auch schon von Pascal vorhin gehört, wie er das einschätzt. Und zu den Saisonzielen, das ist ein ganz spannender Satz. Da kommen wir gleich drauf hier im Gespräch. Auch nochmal, er sagt, ja, wir waren im letzten Jahr im Finale, das haben wir da nicht ganz geschafft. Und jetzt ist es dann eigentlich nur natürlich, wenn man sagt, man will diesen Schritt auch noch gehen, man win the whole thing, wie er sagt, also den Gesamtsieg anzustreben. Das ist zwar ein hoher Anspruch, aber den haben sie. Und natürlich bringt er noch mal ins Spiel, dass Mannschaften wie Sandebraun-Lage, Timmendorf, zum Teil auch Salzgitter, sich super verstärkt haben. Pascal, euer Trainer legt die Latte ganz schön hoch. Also ich glaube, da trifft er aber bei dir den richtigen Ton. Wie siehst du das zum Thema Saisonziel?
Ja, mit der Einstellung ist der Trainer natürlich genau an der richtigen Adresse bei mir. Ich bin da genauso. Wenn man ein Ziel hat, sollte man das auch klar formulieren. Und wenn Troy sagt, wir wollen die Meisterschaft holen, dann stehe ich da voll ganz hinter und möchte das natürlich auch werden.
Und das wollen alle in der Mannschaft so? Ist grundsätzlich so eine Winner-Mentalität im Team, dass ihr nach dem letzten Finale gesagt habt, Leute, im nächsten Jahr wollen wir hier widerstehen, aber als Liga?
Ja, ich glaube, dass, ich sag mal so, die wichtigsten Spieler, die jetzt letztes Jahr auch so das Team so ein bisschen mitgetragen haben, wieder da sind.
Ja, genau.
Und dann auch das Ziel haben, nochmal einen Schritt weiter zu gehen. Man merkt das einfach in der Kabine. Der Spaß ist einfach unfassbar groß bei uns im Team. Und
der ist auch nach einer Woche schon wieder da, weil, das hatte ja Troy jetzt gerade gesagt, eine Woche Training erst. Hat man das sofort wieder? Also, dass man Bock hat, nach so einer Pause dann die Jungs wiederzusehen und zu sagen, hier.
Der Spaß war schon am ersten Tag gleich wieder.
Ah, war gleich am ersten Tag, okay.
Ja, ich finde, das ist immer so ganz gut zu erklären. Wenn man so normale Freundschaften hat, wenn man sich da mal eine Zeit lang nicht sieht, dann ist das immer so ein bisschen, finde ich, eingefahren, so teilweise. Aber mit so Jungs, man sieht sich gefühlt 6 Monate im Jahr, jeden Tag gefühlt. Und dann sieht man sich auch mal 6 Monate nicht.
Nicht, genau.
Aber das welches ist die schönere Phase?
Natürlich, wenn man auf dem Eis
klar.
ist.
Schon klar.
Man darf natürlich auch die Sommerphase nicht vergessen, weil Eishockeyspieler werden im Sommer gemacht, muss man einfach sagen.
Das heißt, ihr müsst dann auch, im Wald laufen und Konditionen büffeln oder wie machst du das im Sommer? Wie hältst du dich fit?
Ich gehe 6-mal die Woche ins Fitnessstudio.
6-mal.
Moment, 6-mal, das habe ich richtig verstanden, ja?
Das ist korrekt, ja.
Ich gehe dann mal kurz raus.
Ne? 6-mal die Woche, okay. Freiwillig auch dann, oder musst
freiwillig.
Du dann, okay.
Weil
die Woche hat 7 Tage, das ist nach wie vor so,
ja,
ne?
Genau. Oder? Okay. Den Sonntag machst du frei, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich schau mal so, je nachdem, wie mein Körper sich halt unter der Woche mal fühlt, die Arbeit halt dazu auch passt. Aber ich muss sagen, nach so einer Saison mache ich immer mal so 3-4 Wochen Pause.
Mhm.
Und dann geht das halt schon wieder mit dem Sommertraining los.
Okay.
Und dann wird halt wieder aufgebaut.
Seid ihr dieses Jahr auch in Scharnebeck am Kanal, am Schiffshebewerk, die Treppen rauf und runter mit Medizinbällen? Oder?
Nee, ich muss sagen, ich habe davon aber schon gehört, dass Danny Böttger da so ein
Fechter davon genau.
war.
Danny,
genau. Nee, da war ich noch nicht. Okay. Ich bin immer im Alcedo.
Hm.
Neben der Eishalle, das passt super.
Ja.
Von daher wird da gebüffelt und dann sollte das passen zu Eishockey.
Bist du dann so einer, der dann auch mit dem Fahrrad, also aus dem Hanseviertel, dann da hinfährt oder dann nur direkt da vor Ort?
Als ich die Möglichkeit habe, wenn das Wetter passt, fahre ich natürlich auch mit dem Fahrrad.
Okay.
Zum Beispiel, wenn ich jetzt jeden Morgen auch aufstehe, laufe ich auch zur Bahn runter.
Okay.
Ich könnte auch mit dem Bus fahren, aber die Viertelstunde nimmt man halt schon mal mit hin und
dann
zurück.
Dann ist ja vom Hanseviertel nicht so weit bis zum Bahnhof. Ja.
Das sind alles Meter, die man halt auch merkt irgendwann, muss man einfach sagen.
Ja.
Und war gerne mit dem Fahrrad auch.
Du arbeitest nach wie vor in Hamburg, du arbeitest im elterlichen Betrieb. Ist das richtig?
Genau.
Was macht ihr? Was ist euer Metier?
Wir machen Heizungsbau.
Mhm.
Das ist dann, wenn ich das irgendwann übernehme, in der dritten Generation.
Okay, du musst jetzt die neuen Heizungen dann irgendwann alle einbauen. Das ist ja wahrscheinlich ein Job, den du noch über Jahrzehnte machen kannst. Ne?
Ja, das war damals Schieber auch gar nicht so geplant, muss ich sagen.
Ach, okay.
Ich bin ja damals mit 13 aufs Internat gegangen, nach Iserlohn. Und wollte den großen Traum war, machen, Profi zu werden.
Ja.
Das hat dann leider nicht so geklappt. Und als ich dann halt mit der Schule auch durch war, mit meinem Abi, bin ich dann erstmal nach Hause gekommen. Und,
das heißt dann mal Iserlohn ist Bayern, ne? Oder das ist
Sauerland.
Sauerland, oh, okay.
Das ist da in der Nähe von Dortmund.
Das ist nicht Bayern. Das ist dann
so viel zum Thema Geografie.
Ja, genau.
Ja, okay. Als ich dann wiedergekommen bin, war eigentlich der Plan, dass ich Sport studieren möchte.
Aha.
So, und da war ich ja wieder zu Hause bei meinen Eltern.
Ja.
Und da hat Papa zu mir gesagt: So, Freundchen, du isst hier jetzt nicht den Kühlschrank leer, sondern mach was. Und dann habe ich gesagt: Ja, okay, dann fahre ich mal bei dir vor 4 Wochen mit und schau mir das einfach mal an, was du da machst. Und dann waren wir beim Kunden von uns. Der ist Professor an der Uni in Kiel und der hat gesagt, das, was dein Papa macht, das hat goldenen Boden.
Das hat Zukunft.
Überleg dir das nicht nochmal gut, bevor du irgendwie 0815 BWL-Student ja. werden möchtest.
Ja. Einer von vielen.
Und einer von vielen, ja. genau.
Hat er recht gehabt, ne? Das, also wenn das auch jetzt vor ein paar Jahren war, hat er schon Weitsicht bewiesen.
Ja, ja. und ja, mittlerweile muss man sagen, ich habe meinen Meister gemacht, so dass ich den Betrieb übernehme und bin mittlerweile auch schon wieder 10 Jahre fast in der Firma.
Krass.
Also wie schnell die Zeit geht, ja. das ist Wahnsinn.
Aber dann ist es ja umso spannender, dass du trotzdem nach Lüneburg gezogen bist, weil wenn du jeden Tag dann nach Hamburg zu in eure Firma, sag ich mal, fährst, warum hast du das dann gemacht?
Ja, aus dem einen Grund muss man sagen, wenn ich halt mit Papa dann auch noch abends nach dem Training oder so dann zusammen bin, die Firma ist halt immer präsent.
Ja, klar.
Man redet 24/7 ja. über die Firma und dem wollte ich so ein bisschen ausweichen, bevor ich dann irgendwann sage, okay, ich übernehme die ganze Firma dann komplett. Ja. Unter anderem hat mich es privat auch hergezogen.
Okay. Na gut, das ist ja schön. Also dann kannst du auch mal abschalten von Arbeit.
Genau.
Ja. Hast wahrscheinlich trotzdem ein gutes Verhältnis zu deinen Eltern, ne? Und weil das so, wie du jetzt von deinem Vater schon gesprochen hast und deiner Mutter, ist, hört sich das ja definitiv so an.
Ich habe ein super, super Verhältnis zu meinen Eltern.
Ja.
Das ist wirklich unfassbar, egal was ist. Die unterstützen mich in jeglicher Art. Egal was ist, ich kann
immer auf die zukommen. Kommen auch immer zu den Spielen? Oder
ja, tatsächlich.
Jedes,
sogar auch auswärts
okay.
kommen die auch mit.
Das ist bemerkenswert, ja.
Ja.
Also 2 Fans hast du immer dabei.
Ne? Auf jeden Fall.
Sehr schön.
Ja. Wahrscheinlich die kritischen.
Das ist immer so.
Da du selber ja auch sehr kritisch bei deiner eigenen Leistung bist, ist das vielleicht auch ein bisschen die eigenen Gene, die du dann weiter vererbt bekommst.
Das stimmt.
Du hast die Spiele angesprochen, Pascal. Kommen wir so ein bisschen zurück zur Saison, die dann für euch ja am 3. November mit dem Punktspielen beginnt. Ihr habt die ganzen Oktober noch Vorbereitungsspiele. Wer sind aus deiner Sicht die härtesten Konkurrenten, die du auch mit zum Favoritenkreis zählen würdest?
Ganz klar die Harzer Falken. Die werden wieder sehr, sehr stark sein. Ich glaube, die hat das sehr gewurmt, dass sie letztes Jahr im Halbfinale rausgeflogen.
Die werden sehr motiviert gegen eine Adendorfer Mannschaft sein.
Das glaube ich auch. Dann natürlich Sande wird wieder sehr, sehr stark sein. Timmendorf schätze ich auch sehr, sehr stark dieses Jahr ein, weil da ja ein paar Spieler von den Crocodiles Hamburg aus der Oberligamannschaft damit rübergewandert sind. Bremen, muss ich sagen, kann ich noch gar nicht einschätzen, weil die da so einen Umbruch vollzogen haben. Ich kenne da auch jemanden privat, mit dem ich damals in Iserlohn war. Mit dem habe ich auch noch Kontakt. Da wird so ein Wechsel gerade vollzogen.
Ist aber immer noch die osteuropäische Geschichte, die da haben? Oder,
ja. Nee,
war das Sande?
Das ist Sande.
Die haben eine Osteuropa-Auswahl.
Sorry, Finn, da war ich wieder mal schlecht informiert.
Aber man muss sagen, ich glaube, in Bremen passiert gerade so, dass identisch ist.
Ach, die hatten immer dieses Brüderpaar, ne?
Die Schönbrüder. Die haben aber schon ein bisschen länger oder spielen schon ein bisschen länger nicht. Und dann ist das auch so ein bisschen da auseinandergefallen, weil dieser innere harte Kreis halt dann einfach nicht mehr da war. Aber so wie ich mitbekommen habe, ist jetzt in Bremen der sportliche Direktor, der bei Krefeld auch mal war in der DEL. Und der hat ja auch, ich glaube, osteuropäischen Einfluss.
Ja.
Und ich denke mal, die werden auch stark sein. Dann Hasefeld, die haben auch sehr viel finnischen Einfluss, glaube ich, dazu bekommen.
Jetzt sind wir ja schon fast bei der ganzen Liga, ne? Also das bis auf Wunstorf, die wahrscheinlich dann abfallen. So,
ja, Wunstorf glaube ich nicht, dass die dieses Jahr so stark sein werden. Beim HSV bin ich mir nicht sicher. Die haben jetzt gerade am Wochenende gegen Timmendorf zum Beispiel gewonnen. 4-2 auch, was mich sehr verwundert hat.
Ja. Hast du da noch Kontakt zu Leuten? Oder?
Ich habe noch Kontakt zu ein paar Leuten.
Ja.
Besonders mit Marcel Schlode.
Mhm. Das hast du ja schon erwähnt.
Genau, der hat mich damals, als ich nach Hamburg gekommen bin, aufgenommen. Und er ist noch immer wie ein großer Bruder für mich, auch wenn wir seit dem Wechsel nicht mehr so viel Kontakt haben. Aber wenn ich was habe, ist er mit die erste Ansprechperson in meinem Leben.
Für wie stark hältst du denn den HSV, deine ehemalige Mannschaft?
Man muss sagen, dass zwei wichtige Spieler sich halt verletzt haben. Man muss sagen, Yannick Höfken hat sich das Kreuzband, glaube ich, gerissen. Und Robin Richter ist auch noch vom letzten Jahr verletzt. Das fällt denen schon schwer ins Gewicht, muss ich sagen. Weil wir waren damals so immer eine Sturmreihe, die so ein bisschen dafür gesorgt hat, dass der HSV im Leben war. Kann ich ganz schwer einschätzen. Marcel ist dafür bekannt, dass er eine wirklich, wirklich gute Teamchemie immer hervorruft und dass so ein Team darüber kommt. Man darf auf jeden Fall in der Liga gegen keinen sagen, okay, ja, wir fahren jetzt hin und gewinnen. Also das funktioniert nicht. Das Niveau ist so hoch geworden.
Aber scheint ja in der Breite noch ein Tick stärker geworden.
Auf jeden Fall. Wohl, ne? Also ich glaube schon, dass dieses Jahr 6 Mannschaften bestimmt um die ersten 4 Plätze mitspielen.
Weil das finde ich dann ja ganz gut ist, wenn du sagst, du gerne gegen gute Mannschaften immer spielst, dann ist das ja wahrscheinlich Vorteil, wenn ihr eine gute Liga habt und auch immer gefordert werdet und man nicht von vornherein weiß auf dem Papier, oh, jetzt spielen wir gegen XY, da ist nur die Frage, gewinnen wir, weiß ich nicht, 5-0 oder 7-0 oder zweistellig oder sowas, dann ist es ja deutlich angenehmer, ne?
Auf jeden Fall. Also für mich persönlich ist das viel, viel besser, wenn die Liga stärker ist. Man möchte sich ja auch selber weiterentwickeln. Also
ja, klar.
Das ist ja wirklich so, wenn man halt mit Besseren spielt, wird man auch automatisch besser. Ja. Man hat das letztes Jahr wirklich an Wunsdorf gut gesehen. Die wurden am Anfang der Saison, muss man sagen, wirklich möglich, ne? Abgeschossen.
Ja. Ja.
Und teilweise haben die dann zum Ende der Saison auch Spiele ja gewonnen und auch überraschend, ja, muss man ja sagen.
Kommen wir noch mal ein bisschen zu eurem Kader. Qualitativ, glaube ich, ein sehr, sehr hochwertiger Kader. Es hat sich ein bisschen was auch getan. Daniel Herklotz zum Beispiel, sicherlich jemand, der da noch auf sich aufmerksam machen wird. Auch dein Sturmpartner, mit dem du in einer Reihe spielst, aus Finnland, Juho Takula, hat zumindest auf mich in diesem ersten Spiel, was ich jetzt gesehen habe, schon einen ganz guten Eindruck gemacht. Was ich mich nur frage, ist, wenn ich mir die Mannschaft so anschaue, könnte es sein, dass der Kader nicht was die Qualität angeht, sondern was die Quantität angeht, wenn die Saison fortschreitet, wir wissen, es gibt mal eine Sperre, es gibt auch mal Verletzungen, dass da vielleicht ein bisschen die Tiefe fehlt, oder glaubst du, dass das kein Problem ist?
Ich muss sagen, ich habe auch immer in Mannschaften gespielt, wo wir teilweise dann noch nur mal mit 10 Leuten irgendwo hingefahren sind. Man muss sagen, das waren dann teilweise die besten Spiele, die man gemacht hat.
Da war man gefordert, ne? Da konnte man sich hinter keinem verstecken.
Auf jeden Fall. Jeder wird dann in die Verantwortung gezogen. Ich glaube, das ist ein ganz normaler Prozess übers Jahr, über die Saison. Man hat vielleicht mal eine Grippewelle, man hat mal vielleicht eine Verletzung, eine Sperre. Ich glaube aber, jeder in diesem Kader ist in der Lage, wenn jemand fehlt, diesen Platz auf jeden Fall einzunehmen und das auf jeden Fall genauso gut zu machen. Der Kader ist wirklich meiner Meinung nach sehr gut aufgestellt.
Besser als im letzten Jahr, kann man das schon sagen? Ja, nach einer Woche ist es früh, ne?
Ich würde sagen, der Kader ist ein bisschen anders aufgestellt. Wir haben natürlich im Sturm ein bisschen was verloren, sage ich mal, mit Kamil Heischmann, Boris Dorst und David Tomeko. Die waren ja auch davor das Jahr sehr, sehr stark, so wie ich das mitbekommen habe.
Genau.
Man muss sagen, ich finde, wir haben mit die stärkste Defense in der dieses Jahr. Wir haben natürlich super Zuwachs bekommen.
Da war ja auch das Augenmerk so.
Das hatte, genau, ne? Das hatte bei der Kaderplanung bin schon Ende der vergangenen Saison gesagt, dass er da auf ein verstärktes Augenmerk legen würde.
Ah, es gibt ja so einen schönen Spruch, ja. Sturm gewinnt Spiele, aber Verteidigung gewinnt Meisterschaften.
Jetzt wäre hier das Phrasenschwein normalerweise, wo du jetzt 5 Euro reinzahlen
ja, das, aber das kann Finder ja
wir sagen. Wir sagen das auch oft das, genug, von daher alles gut.
Ah, das kann Finder machen, wenn das nächste Mal hier
ist. So, und von daher, ich glaube, der Kader ist wirklich gut aufgestellt.
Ja.
Jetzt heißt es, sich wirklich finden, in den Reihen auffinden.
Und hast du schon eine feste Reihe? Also, oder beziehungsweise, wie wichtig ist dir das, dass du immer mit den gleichen Leuten in einer Reihe spielst?
Ich muss sagen, meiner Meinung nach muss jeder mit jedem spielen können. Man ist mittlerweile auf einem Niveau, wo das gehen muss. Natürlich, mit den einen oder anderen entwickelt man übers Jahr so eine besondere Chemie auch.
Ja, weil du auch sagtest, beim HSV hattest du die und die Mitspieler, genau, mit denen ich da über Jahre zusammengespielt habe.
Ja, ich habe 7 Jahre mit Janik Höfken und Robin Richter zusammengespielt.
Da weiß man wahrscheinlich, wo das ist, der Puck irgendwann landet. Ne?
Das war blindes Verständnis.
Ja.
Also die wussten, okay, Heidi, der läuft, der, wenn das Ding mal ein bisschen weiter nach vorne geschoben wird, dann erläuft er sich das schon.
Ja.
Und so muss man jetzt auch wirklich mal wieder sich einmal neu orientieren. Aber ich glaube, nach einer Woche hat das schon ganz gut funktioniert.
Das kann man sagen. Und nach dem Spiel gegen die Crocodiles habe ich auch mit Finn Sonntag, dem Geschäftsführer des AEC, über das Sportliche, aber auch über das Umfeld etc. gesprochen. Und da hören wir jetzt mal rein. Finn Sonntag, ein, ich glaube, denkwürdiger Abend geht zu Ende. Ihr habt 7-0 gewonnen gegen die Hamburg Crocodiles, gegen den Verbandsligisten. Das allein ist es nicht, was diesen Abend denkwürdig macht, sondern die Zuschauerzahl. 1152 Fans hier im Adendorfer Eisstadion in einem Testspiel gegen eben einen Verbandsligisten. Ich glaube, das hat es hier noch nie gegeben. Was sagst du dazu?
Da gebe ich dir recht. Also ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass wir so viele Zuschauer mal bei einem Testspiel hatten. Phänomenal. Es hat sich ein bisschen abgezeichnet in den Vorverkaufszahlen, die wir gesehen haben. Aber ich konnte es irgendwie nicht glauben, dass wir wirklich eine Tausender-Marke bei einem Testspiel knacken. So wie letzte Saison aufgehört hat, so scheint es jetzt wirklich dieses Jahr weiterzugehen. Also so, wie wir auch die Dauerkarten, wir haben das ja wirklich vervierfacht, die Dauerkartenverkäufe für dieses Jahr. Das zeichnet sich jetzt auch für die normalen Spiele ab. Und es ist phänomenal. Die Halle hat heute, wie du sagst, beim Testspiel wirklich gekocht. Du hast eigentlich gar nicht gemerkt, dass es ein Testspiel ist. Klar, auf dem All schon, aber so von der Stimmung her hätte es auch ein Playoff-Spiel sein können. Also phänomenal.
Ihr scheint außerdem mittlerweile, wie soll ich sagen, ja, Merchandising-Könige zu werden. Ne? Also was ihr da gerade eben so an den Mann und an die Frau gebracht habt, ist ja der helle Wahnsinn.
Ja, also da sind wir echt überrannt worden. Das ging ja heute Nachmittag auf dem Fanfest schon los. Ich denke mal, die Abrechnung wird noch ein paar Stunden dauern heute. Also es war schon sehr extrem, auch was schon Charles über den Ladentisch ging oder Hoodies und alles Mögliche und Trikotbestellungen. Also wir haben auch die Trikotbestellungen vom letzten Jahr, die Fan-Trikotbestellung haben wir jetzt auch schon wieder getoppt und das war letztes Jahr schon Rekord. Ist verrückt. Also Landkreis Lüneburg ist blau-gelb, würde ich mal sagen.
Was macht ihr eigentlich, wenn es zum Spiel gegen die, also zum Punktspiel dann, zum Pflichtspiel gegen die Harzer Falken, gegen Timmendorf oder sowas kommt, dann müsst ihr da wahrscheinlich anbauen hier, oder was macht ihr dann?
Wir können ja mal die Gemeinde Arno fragen, ob die uns so eine schöne Fankurve bauen, so für 3.500 Leute, dann könnten wir auch langsam eine DEL-Zulassung beantragen.
Zusatztribüne, was auch immer.
Zusatztribüne, genau. Nein, also unsere Halle hat ja im Prinzip Kapazität für 2.300 Leute. Wir dürfen nur 1.745 wegen Flucht- und Rettungswege, aber das sind Kleinigkeiten, die man dann wirklich auch beseitigen könnte. Aber das sind Zukunftsräume. Natürlich will man immer so viel wie möglich haben und immer mehr. Aber erst mal Bälle flach halten und versuchen, das zu erreichen, was wir letzte Saison erreicht haben, weil diesen deutschlandweiten Zuschauerrekord zu haben, das ist schon eine Auszeichnung gewesen. Und wenn wir das nochmal erreichen, dass wir nochmal auf die 1.120 im Schnitt vom letzten Jahr kommen, dann bin ich wirklich, wirklich schon happy.
Dass du von Bällen sprichst, die man flach halten soll, das hätte ich jetzt auch mir nicht träumen lassen. Letzte Frage. Du weißt, wir haben schon einmal in diesem Podcast über Saisonziele gesprochen. Ich weiß, du liebst diese Frage und genau deswegen muss ich sie dir natürlich jetzt auch stellen. Troy hat sich dazu, also euer Trainer Troy Stevens hat sich dazu schon ganz interessant geäußert. Ihr wart letztes Jahr im Finale und dann will man natürlich vielleicht noch den nächsten Schritt gehen. Wie sieht denn so eure Zielsetzung aus, aus deiner Sicht?
Ich habe jetzt ein kleines Problem. Also letztes Jahr hatte ich ja gesagt, ich möchte Vierter werden, um in die Playoffs zu kommen. Dafür reicht dieses Jahr der 8. Platz. Ich glaube, wenn ich jetzt sage, ich möchte in die Playoffs kommen, knallst du mir gleich eine.
Aber ich würde erstmal grinsen, aber das andere erledigen wir später, wenn das, das Mikrofon aus ist.
Grinsen tust du die ganze Zeit schon. nein, ob du es glaubst oder nicht, ja, Platz 4 reicht mir. Also, was heißt reicht mir? Reicht mir natürlich nicht. Wer Sport treibt, will Meister werden. Das habe ich auch letztes Jahr schon gesagt. Ne? Aber Troy hat ja auch schon ganz gut erkannt, die Liga ist wahnsinnig stark geworden. Timmendorf hat sich wahnsinnig verstärkt mit vielen Oberligaspielern. Braunlage hat wieder einen Hammerkader. Sande, osteuropäische Auswahlmannschaft und so weiter und so weiter. Also fast alle Teams haben sich massiv verstärkt. Ich würde halt wirklich gern, was heißt ich, das ist falsch, wir, das Team, möchten eigentlich schon ganz gern unter die ersten vier kommen. Dann haben wir im Viertelfinale in den Playoffs Heimrecht. Und wenn du jetzt die letzten Jahre zurückdenkst, wir haben nie das Heimrecht gehabt, weil wir immer so eine blöde Platzierung hatten, dass wir auswärts starten mussten. Und jetzt würde ich gerne mal an einem Freitagabend zu Hause eine volle Halle in einem Playoff-Spiel haben. Und da reicht der vierte Platz. Und wie wir letztes Jahr gesehen haben, wenn du in den Playoffs, als Vierter in den Playoffs gehst, ist es ja nicht unbedingt schlecht, ne?
Ja, wir haben auffällig oft das Wort oder die Wörter Platz 4 gehört hier. Aber wir wissen natürlich, wie es gemeint ist. Interessant ist sicherlich der Aspekt, erstmals seit vielen Jahren tatsächlich, glaube ich, in einem ersten Playoff-Spiel auch Heimrecht zu haben. Pascal, ja, und sagen wir mal so, Zielsetzung jetzt erstmal in Richtung Vorrunde, unter die ersten 4 zu kommen. Denkt da, das ist nicht so unrealistisch, oder?
Ich glaube, das sollte gut machbar sein. Ich glaube, Finn wird mich für die Aussage jetzt gleich
Will er dich grillen,
meinst du? Will er mich grillen? Ja. Ich muss sagen, ich spiele in so einer Playoff-Serie, glaube ich, das erste Spiel lieber auswärts.
Also müsst ihr Fünfter bis Achter werden.
Ist natürlich nicht mein Anspruch, aber Nein. Rein vom Grundgedanken her, weil die Heimmannschaft hat immer mehr diesen Druck da.
Ja. Dann bist du eher Außenseiter und
genau, kannst du fährst, positiv du überraschen. Du fährst dahin. Ja. Wir haben das letztes Jahr in Braunlage gesehen. Mhm. Da war eine Szene nach dem Spiel, wo wir das erste Halbfinalspiel gewonnen haben. Die haben ihre eigenen Spieler mit Bier beworfen.
Echt?
Ernsthaft?
Ja, krass. So war das.
Oh. Okay. Weil die davon ausgegangen sind, dass
weil die so davon ausgegangen die sind, gelaufen dass ist, die mal ganz kurz ja, uns 2-0 in der Serie wegfegen.
Krass.
Und von daher natürlich ein Heimspiel, volle Kulisse, ja, wäre natürlich wunderbar. Auf der anderen Seite, man muss damit natürlich auch umgehen können.
Ja.
Wenn man natürlich auswärts zum Beispiel das erste Spiel gewinnt, haben wir letztes Jahr auch gesehen, taten wir uns auch ein bisschen schwer dann zu Hause. Ich meine, das Spiel war lange offen. Lange 0-0, das hätte in beide Richtungen so ausgehen können. Der das erste Tor gemacht hätte, der hätte das Spiel gewonnen. Aber von daher, nee, Platz 4 sollte schon das Ziel sein, so wie Finn das auch gerne haben möchte, damit er mal die volle Halle am Freitag hat. Und alles andere schauen wir dann, was auf uns zukommt.
Du hast die Drucksituation eben gerade in den Playoff-Spielen mal so ein bisschen thematisiert. Gibt es sowas wie mentales Coaching, was ihr auch macht? Wie geht man da als Mannschaft oder auch als Einzelspieler mit um, wenn es dann tatsächlich in die Crunch-Time der Saison geht und man weiß, heute, meinetwegen, vielleicht liegst du in der Playoff-Serie 0-1 hinten oder wie auch immer, und du weißt, heute ist do or die. Wie geht man damit um? Gibt es da dann nochmal so ein spezielles Mental-Coaching oder was macht ihr da?
Nee, ich glaube, in so einer Phase ist einfach wichtig, dass das Team Spaß hat. Wenn das Spiel Team Spaß hat, dann ist man einfach lockerer. Ich glaube auch nie, dass ein Spieler oder egal in welcher Mannschaft sagen würde, oh, heute, wir könnten rausfliegen, Saison ist vorbei. Das würde keiner äußern. Jeder geht da positiv ran. Man merkt das natürlich so ein bisschen an der einen oder anderen Anspannung, wie jeder sich auch verhält.
Bist du nervös vor Spielen? Also
ich muss sagen, als ich jetzt zum AEC oder zum AEC gewechselt bin, die ersten Spiele, als das so voll war, war ich schon ein bisschen nervös.
Na gut, nach 7 Jahren immer das Gleiche gehabt beim HSV.
Genau.
Dann wusstest du, wie die Abläufe sind, wer deine Mitspieler sind.
Ja. Aber ich muss sagen, wenn ich nervös bin, man ist auch ein bisschen zielstrebiger auch. Man ist noch ein bisschen spitzer gepolt in den Situationen, nochmal konzentrierter, fokussierter. Das kann auch was Gutes sein. Jeder geht da natürlich auch anders mit um.
Nun ist eure Situation ja ein bisschen anders. Im letzten Jahr wart ihr definitiv nicht im Favoritenkreis für das Finale. Ihr seid trotzdem eingezogen. Die Gegner werden euch ein bisschen anders wahrnehmen, glaube ich, oder?
Sind wir denn wirklich im Favoritenkreis? Ich weiß es nicht, ob die anderen das so sehen.
Nee, glaubst du nicht?
Ich glaube, die wissen auch, dass die anderen starke Mannschaften haben. Also ich glaube, dass die uns auf jeden Fall auf der Rechnung haben werden.
Ja.
Aber ob die jetzt sagen, ja, ihr seid jetzt der absolute Favorit, das glaube ich nicht.
Ja, aber Braunlage hat euch doch nicht ernst genommen, so wie sich das anhörte im ersten Halbfinale.
Nicht.
Also, und das war doch auch ein Vorteil für euch, dass ihr damit lockerer umgehen konntet und dann die positive Überraschung geschafft habt.
Ja, ich muss sagen, wir haben ja in der Saison gegen jeden 4-mal gespielt und wir haben gegen jeden 2-mal gewonnen und 2-mal verloren. Also für mich war das eine komplett offene Serie.
Aber da hattet ihr in Braunlage vorher schon gewonnen?
Ja.
Ah, okay.
Wir hatten auch ein Spiel, bin ich der Meinung, in Braunlage schon gewonnen.
Aber dann habt ihr in Sande wahrscheinlich nicht gewonnen, ne?
In Sande haben wir auch gewonnen. Wir waren die einzige Mannschaft, glaube ich, die Sande in der Liga da zu Hause bei denen geschlagen hat.
Ich glaube, das letzte Spiel, was ihr gegen Sande hattet, war in Sande. Und da habt ihr sie dann auch einmal geknackt, glaube ich.
Ich glaube, das war sogar das erste Spiel gegen Sande, was wir gewonnen haben. Das letzte hatten wir nämlich bei uns. Und da haben wir, glaube ich, gegen die 5-1 gewonnen. Das war ein mega super Abend. Da haben wir zweimal in der Woche gegen die gespielt. Da haben wir, glaube ich, Mittwoch gegen Sande gespielt.
Richtig, da gab es ein Nachholspiel, ja.
Das war katastrophal, muss man sagen. Aber als wir dann Freitag nochmal gegen die gespielt haben, sah das schon ganz, ganz anders aus. Und wie gesagt, ich bin sehr, sehr positiv, egal wer da gekommen wäre. Wir haben gezeigt, dass wir in der Saison jeden geschlagen haben. Mhm. Das können wir auch in den Playoffs.
Kommen wir nochmal jetzt, oder richten wir den Blick nochmal auf die kommende Saison jetzt. Worin siehst du eure großen Stärken und was glaubst du, woran müsst ihr generell grundsätzlich noch arbeiten?
Dadurch, dass ich der Kader ja nicht wahnsinnig groß verändert habe, glaube ich, dass wir wieder sehr, sehr gut sein werden, uns spielerische Chancen zu erarbeiten. Auch zu kreieren. Ich glaube, was letztes Jahr teilweise ein Problem war, war unser Abschluss vorne vorm Tor. Diese Kaltschnäuzigkeit einfach jetzt mal einzumachen, dafür hart zu arbeiten. Aber das ist, glaube ich, ein Faktor, den man im Training super erarbeiten kann. Ich muss sagen, ich war die letzten Jahre ist es mir sehr, sehr leicht gefallen, Tore zu schießen. Aber das ist eine Sache, die muss man im Training machen. Weil das, was man im Training macht, das macht man dann natürlich auch im Spiel. Wenn ich im Training keine Tore schieße, dann weiß ich auch nicht, wie ich das im Spiel mache. Und ich glaube, da muss einfach bei manchen im Kopf noch einfach diese Kaltschnäuzigkeit kommen. Okay, ich muss jetzt nicht jedes Mal irgendwie das Ding um den Knick hauen, sondern das muss halt einfach mal rein, das Ding. Egal, wie das ist. Und auch ein dreckiges Tor ist ein gutes Tor.
Ja. Und Training sprichst du an. Ihr seid natürlich immer eine Mannschaft, die spät einsteigt mit dem Training. Ist das ein Nachteil gegenüber den Konkurrenten?
Ja, muss man schon sehr, sehr deutlich sagen. Das kannte ich vorher so noch nie. Ja. Also wir sind beim HSV damals schon, ich sag mal, im August oder Anfang August schon immer mal ein-, zweimal die Woche aufs Eis gegangen.
Okay.
Dass das hier natürlich so spät ist. Ja. Man hat das jetzt auch an den beiden Spielen gesehen. Mhm. Die Crocodiles waren, glaube ich, schon 4 oder 5 Wochen auf dem Eis.
Ja.
Das merkt man natürlich schon.
Ja.
Aber das Gute war, Finn hat den Spielplan ganz gut gelegt, dass wir 4 Wochen für die Vorbereitung haben. Mhm. Bis dahin sollte das wieder alles soweit passen.
Stimmt, das ist der Grund, weshalb ihr im Oktober in Anführungszeichen nur Testspiele habt. Aber die sind, glaube ich, auch nötig, um diese Lücke, die da entstanden ist, die du auch angedeutet hast, da auszugleichen, denke ich.
Genau.
Ja, Pascal, wir wollen noch so ein bisschen über dich privat sprechen oder...
So, jetzt wird's spannend.
Jetzt wird's spannend. Wir haben da nämlich auch so eine kleine Anekdote, die uns da von Insidern zugetragen wurde. Du trägst die Nummer 94 auf dem Rücken. Und
hat das einen Grund? Also 94 jetzt kurz eingehakt?
Das ist mein Jahrgang.
Du bist 1994 geboren.
Genau. Ah, okay. Mhm. Und deswegen die Nummer.
Ja. Und es soll jetzt, oder du sollst recht aufgeregt oder ein bisschen nervös geworden sein als Felix Siegel-Reitmeier. Die Nummer 96 auf dem Rücken hat. Erklär uns doch das mal.
Ja, und das ist so ein kleines Ritual, so als Letzter aufs Eis zu gehen. Das habe ich damals beim HSV schon immer gemacht.
Ach so, das heißt, die höchste Nummer geht als Letzter aufs Eis. Und,
genau. Okay. Und da wir ja beim AEC eine Einlaufshow haben, war gleich, als ich gesehen habe, Nummer 96 hat einer bei uns. Habe ich Finn gleich angerufen, Finn, das geht so nicht, da müssen wir unbedingt was ändern. Und dann habe ich mit den Jungs abgesprochen, dass wir mal die Reihenfolge ein bisschen ändern.
Damit das heißt, er geht als Vorletzter und du gehst weiterhin als Letzter, okay.
Und
das brauchst du einfach,
einfach so für den Kopf.
Okay.
So
also ein kleines bisschen Aberglaube, oder?
Ja, würde ich schon sagen. Ich ziehe zum Beispiel auch immer erst den linken Schlittschuh an, dann den rechten.
Nein, ist das wirklich so?
Ja,
okay. Das ist sehr spannend.
Alle, die mit mir zusammengespielt haben, werden sagen, ich habe da einen absoluten Schaden.
Ja, also es hört sich ein bisschen so an, wenn man ehrlich ist. Ja.
Ich hasse das auch. Wenn das auf meinem Platz in der Kabine unordentlich ausschaut.
Aha.
Oder das muss alles an seinem Platz stehen am Spieltag, alles perfekt vorbereitet sein.
Okay. Also wenn jetzt ein Socken fehlen würde, würdest du Schwierigkeiten haben, dich so zu fokussieren, dass du vernünftig und gut spielen kannst.
Ich muss sagen, das ist mir zum Glück noch nie passiert,
dass ich was vergessen habe. Ist ja großartig. Ja.
Da gibt's auch eine gute Anekdote zu. Okay. Ich habe einmal meine Tasche von meinem Vater packen lassen damals und der hat ein Ausrüstungsgegenstück vergessen.
Nein.
Das war aber auch nur, weil ich halt länger Schule hatte und der das dann gemacht hat. Bei dem Zeitpunkt fässt keiner meine Sachen
dann an. Machst du alles alleine?
Mach ich alles alleine.
Okay.
Das muss perfekt vorbereitet sein. Dann kann ich auch mich 100% aufs Spiel fokussieren und muss ich mir darüber keine Gedanken machen.
Und das heißt, du packst einen Tag vorher oder am Tag selber das alles und es kann auch manchmal sein, dass dann irgendwas fehlt und nicht da ist oder gibt's das bei dir nicht?
Das gibt es bei mir so überhaupt nicht.
Nee,
ich bin da auch so, ich habe zum Beispiel auch immer zweimal so diese Funktionswäsche falls mal was passiert. Ich hätte fast gesagt, man wärmt sich draußen auf, es regnet, fällt in eine Pfütze rein oder sowas.
Ja.
Also da bin ich schon sehr, sehr abgeklärt, was das angeht. Auf jeglichen Vorfall bin ich sozusagen vorbereitet.
Und wenn jetzt mal, sagen wir mal, irgendwie, weiß ich nicht, dein Schuh irgendwie eine Kufe abbricht oder sowas und was passiert dann?
Also, dann gehe ich auf die Wechselbank und da liegen schon die nächsten Kufen bereit.
Ah, okay. Das heißt, du hast auch alles immer noch ein zweites Mal dabei.
Ich habe 2 Paar Schlittschuhe, ich habe Ersatzkufen, 2 Paar Handschuhe zum Beispiel.
Aber das hat wahrscheinlich jeder oder bist du da jetzt ganz speziell?
Ich glaube, ich bin
er grinst jetzt, ihr könnt es nicht sehen, aber er grinst.
Finn würde sagen, ich bin da, glaube ich, sehr, sehr speziell.
Okay.
Aber nur wenn ich weiß, dass die Sachen wirklich hundertprozentig so da sind, kann ich mich auch zu 100% aufs Spiel fokussieren.
Kommt das aus deiner Internatszeit auch so? Weil du da gab es ja sehr professionelles Umfeld mit Sicherheit und hast du das dann so gelernt, dass das wichtig ist? Oder
ich muss sagen, in meinem letzten Jahr, wo ich dann 17 war, habe ich dann ja in Unna Oberliga gespielt und hatte da einen Trainer, der heißt Frank Genkes.
Ja.
Und der der hat schon sehr viel hinterlassen, so was das angeht. Da hat sich das erst so richtig krass entwickelt, okay, was sowas angeht.
Ja.
Okay. Interessant. Sehr spannend.
Ja.
Wann du mal nicht Eishockey spielst und in dem Moment dann vielleicht nicht arbeitest, was kann dich begeistern? Welche Hobbys hast du?
Bis vor 2 Jahren bin ich noch sehr, sehr intensiv Motorrad gefahren auf der Rennstrecke. Hat sich dann so ein bisschen nach hinten gestellt, wegen der Meisterschule, weil ich mich da auch nicht verletzen wollte und weil ich mich, wie gesagt, auf die Aufgabe beim AEC auch fokussieren wollte. Das soll aber nächstes Jahr zum Beispiel wieder anlaufen.
Okay.
Dann gerne viel Aktivitäten einfach. Ich bin ja sehr, sehr sportlich.
Aber gerade so, du bist schon so sehr der Sporttyp, ne? Also ja, ohne Sport kannst du dir das wahrscheinlich nicht oft vor, wenn du das
also 6-mal jetzt, pro Woche. Ich wäre jetzt auch nicht so der Urlaubstyp, der da sagt, okay, hier leg dich in die Sonne und brutzel mal da 8 Stunden dahin. Nee. Das funktioniert nicht.
Okay. Wie sieht ein Urlaub bei dir aus?
Ich muss sagen, ich bin die letzten Jahre nie in Urlaub gefahren,
ah, okay,
weil es für mich nicht so hundertprozentig an erster Stelle war.
Das heißt, du bist auch so Norddeutsch so sehr gern hier in dieser Region? Oder
ja,
weil ich meine, Iserlohn ist ja nicht Bayern, wie wir gerade erfahren haben, sondern eher so Westdeutschland. Und hast du dich da auch nicht so wohl gefühlt wie jetzt hier Hamburg, Lüneburg oder?
Nee, ich meine, im ersten Jahr in Iserlohn war es sehr, sehr schwer.
Ja.
Mit 13 mit von deinen Eltern wegzugehen.
Bist du natürlich sehr jung.
Ich hatte sehr, sehr viel Heimweh, ja, habe auch sehr, sehr viel in der Zeit auch geweint. Ja. Es war zwischendurch auch mal so krass, dass ich einfach gesagt habe, nee, Schluss, aus die Maus.
Ja. Bist du Einzelkind, wenn ich fragen darf?
Ja, ich bin Einzelkind.
Okay, dann ist ja noch schlimmer.
Dann ist es noch schlimmer, ja.
Nein, das ist Quatsch. Man kann auch Geschwister vermissen.
Es war ja auch vorher so, Mama und Papa haben ja auch immer noch über die Schule noch so ein wachendes Auge gehabt, machst du Hausaufgaben. Aber wenn man dann gefühlt mit 20 bekloppten Internat ist, dann kommt man aus der Schule und Hausaufgaben? Nee, Hausaufgaben nicht.
Hattet ihr nicht so Hausaufgabenbetreuung? Das kenne ich so von Handball, dann, die auf den Internaten sind, dass man sogar gute Noten haben muss, damit man dann weiterkommt und solche Geschichten.
Ja, also die haben schon aufgepasst, ja, aber man findet ja immer
Wege. Immer Wege, genau. So. Das heißt, Schule war auch nicht deine liebste Sache. Also,
doch, ich bin sehr, sehr Schüler, ich war gut in der Schule. Ah, okay. Ich bin sehr, sehr gerne auch zur Schule gegangen, aber ich kannte das halt nicht, wenn halt zwischendurch mal keiner gesagt hat, hier, so schieb mal an jetzt und mach mal. Und dann sind natürlich auch so die ersten 5er mal ins Haus geflogen und dann war natürlich so, oh, ist das jetzt wirklich alles das Richtige?
Ja.
Macht das wirklich Sinn? Hab dann wirklich sehr, sehr viel Kontakt mit meinen Eltern auch gehabt, die dann gesagt haben, hey, wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es einfach nicht. Dann bist du halt dafür einfach nicht gemacht. Aber ich bin halt wirklich ein sehr, sehr ehrgeiziger Mensch. Und wenn einer sagt, du kannst das nicht,
ja, dann bist du
dann fixt mich das einfach noch mehr an, um das dann zu schaffen.
Aber würdest du sagen, es war ein Fehler, das gemacht zu haben?
Nein.
Oder nein, war trotzdem sinnvoll, obwohl es so ein schweres Jahr am Anfang war?
Also das erste Jahr war wirklich schwierig.
Ja.
Aber ich würde, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich jetzt nochmal sofort von neu anfangen.
Ja,
ja, nochmal sofort.
Aha.
Das hat mir persönlich so, so viel gebracht im Leben.
Ja.
Selbstständigkeit, Ordentlichkeit, selber sein Leben auch einfach zu organisieren.
Ja, meine Tochter hat das jetzt mit 16 in den USA gemacht, ganz alleine und so. Das ist schon, das prägt, ne?
Das ist ja, das muss man sagen, das ist ja nochmal krasser. Das ist nicht so mal eben, okay, wir sind in 3 Stunden da und dann helfen wir dir.
Ja.
Das ist schon ein Unterschied.
Du wirst im Kopf halt sehr viel schneller erwachsener, als wenn du zu Hause noch bleibst und so.
Auf jeden Fall, ja.
Wenn du sagst, du bist der Typ, der, ja klar, viel Sport macht, auch im privaten Bereich dann, viel Aktivität. Ist das auch deine Art zu entspannen? Oder gibt es so einen Moment, wo du auch einfach mal sagst, Laziness becomes your friend?
Ich muss sagen, in der Saison, wenn man zum Beispiel Freitag und Sonntag Spiel hat, bin ich Samstag schon ganz gerne mal auf dem Sofa.
Einfach, du hast eins, das beruhigt mich.
Okay. Ja, es ist vor zwei
Wochen. Guckst du Eishockey oder was?
Ist vor 2 Wochen gerade neu gekommen, das Sofa, die neue Wohnung. Aber ja, dann mache ich wirklich auch mal ganz entspannt, einfach mal Ruhe haben. Wie gesagt, DEL gucken, tue ich dann auch ganz gerne.
Okay. Gibt es noch Spieler, mit denen du damals im Internat warst, die es geschafft haben, vielleicht in die DEL?
Ja, auch einer, der hier aus der Region kommt. Phil
Hungerecker. Phil
Hungerecker, genau. Wollte ich gerade sagen.
Wir sind damals zusammen aufs Internat zusammengegangen.
Ah, okay.
In der gleichen Zeit, haben auch damals zusammen im gleichen Zimmer gewohnt.
Ja.
Genau.
Ja, wirklich gut.
Halt, ich sag mal, die Eishockey-Welt ist ja auch sehr, sehr klein.
Mhm.
Also ich habe damals auch zum Beispiel gegen Leon Dreiseitel gespielt, der jetzt der absolute Topstar in NHL,
genau,
NHL halt ist. So.
Ja.
Da ist die Welt halt ziemlich, ziemlich klein.
Ja. Und woran hat es gelegen, dass du es jetzt nicht geschafft hast? Kann man das in einem oder zwei Sätzen sagen? Also
Ich glaube, ich habe mich relativ spät körperlich entwickelt. Ah, okay. Als ich damals 17 war, war ich gefühlt noch 1,50 groß. Mhm. Man muss sagen, mein Papa ist 2 Meter groß. Meine okay. Mama ist...
Wobei, du bist ja jetzt nicht der 2-Meter-Typ, ne?
Genau. Also das, meine Mama ist, ich sag mal, so 1,55 groß.
Ah, okay.
Da ist halt
hast
so,
du mehr von der Mama gekriegt als vom Papa.
Genau. Ja. Muss man auch ehrlich sagen, da habe ich sie damals auch für so verflucht in dem Moment, wo es da nicht geklappt hat.
Mama, da kann sie doch nichts
das, für. Das weiß sie aber auch mittlerweile, dass sie nicht, ja. dass das nicht böse gemeint ist. Und ich habe mich halt, ich bin glaube ich noch bis 20, 21 noch gewachsen.
Oh, okay.
Jetzt bin ich aber zufrieden, so ja. wie das ist.
Du bist jetzt wie groß exakt?
Ich bin jetzt 1,80, habe jetzt 75 Kilo.
Ja gut.
Genau, ja. so wie das für mich auch
ja, aber das heißt, für einen Eishockey-Profi muss man wahrscheinlich schon früher körperlich so prädestiniert sein, dass das für Profitum reicht? Oder
ich muss
kann man
sagen,
das, so nicht
das hat sich komplett gewandelt. Ja. Also früher war das Gefühl wirklich so, dass 2 Meter groß, 2 Meter breit ja. ist genau richtig.
Aber ja, weil ich weiß das vom Handball, da gab es immer einen Colin Dorker, hier einen Superspieler, der war 2 Zentimeter zu klein und ist deswegen zu den Auswahlgeschichten nicht gekommen und konnte dann auch so eine Profikarriere auch nicht machen und was wir immer alle für lächerlich so empfanden, aber gab es das beim Eishockey so auch in der Art und Weise?
Ich glaube, vor 20 Jahren waren das auch noch so. Mittlerweile ist das Spiel ja so technisch und so schnell geworden. Wenn man, oder das, was ich zum Beispiel über Troy gehört habe, als der ja auch gespielt hat, der ist ja auch nicht gerade groß, aber ist da bei den Hin und
Her. Troy war, das war legendär, die Spiele von Troy Stevens, da kann ich jetzt noch mal so ein bisschen in Erinnerungen schwelgen. Da kamen hier teilweise, manchmal aus Hannover, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt die Indians waren oder noch die Scorpions, keine Ahnung. Jedenfalls, da war ein Typ, der war wirklich genau das, was du gesagt hast. 2 Meter groß und 2 Meter breit. Das war so eine Abwehrkante, wo du sagst, wenn der sich ins Tor stellt, dann kann man da schon technisch gar kein Tor schießen, weil der füllt das Ding komplett aus. Und Troy hat den, ich glaube, der hat danach den Schläger an die Seite gelegt, der Typ, Frank Rädler, hieß er, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, der hat, glaube ich, den Schläger an die Seite gelegt, weil der hat den, also wirklich im Wortsinne schwindlig gespielt. War Troy so unglaublich schnell, trickreich, zack, 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 der konnte gar nicht so schnell gucken, wie der Puck an ihm vorbei war. Und Troy war schon längst vorm Tor. Sensationell. Also, nee, das stimmt. Der hat hier also auch als Spieler in der Hinsicht echte Spuren hinterlassen, ja. Das stimmt.
Heidi, sagtest du vorhin, ist genau. das dein Spitzname? Und immer schon, gut, bei dem Namen Heidmann liegt das jetzt ein bisschen auf der Hand, aber schon immer seit du Kind bist.
Naja, früher war es dann immer Heidi eigentlich.
Ach so, Heidi,
so dieser, dieser klassische Gag.
Na gut, aber hier Heidi Abend gibt's ja, also da musst du dir ja keine Sorgen machen.
Genau. Hat sich auch auf der Internatszeit so ein bisschen entwickelt. Mittlerweile sagt schon fast gar keiner mehr Pascal zu mir.
Ah, okay.
Also ich höre das schon fast gar nicht mehr, wenn ich irgendwo angesprochen werde.
Wenn wir das bewusst hätten, hätten wir gleich Heidi gesagt.
Ich glaube, so der Einzige, der mich noch so nennt, ist mein Vater, wenn es mal ernster wird.
Oh, okay. Dann war es bis eben ein sehr ernster Podcast, dass wir immer Pascal gesagt haben. Ja. Okay. Also Heidi ist schon das, worauf du auch hörst. Und
genau.
Wenn das jemand sagt und drehst du dich eher um, als wenn jemand Pascal sagt.
Auf jeden Fall, ja.
Okay.
Ja. Okay, Heidi. Welche...
wir lernen schnell.
Welche anderen Sportarten könnte ich noch begeistern?
Ich glaube, ich bin da jeder Sportart sehr offen gegenüber, weil ich sehr begeistert bin, auch was Neues zu lernen. Ob es Tennis, Tischtennis ist, Golfen.
Golf ist ja in Adendorf gleich auch um die Ecke, ne? Kannst
ja,
du theoretisch auch gleich.
Da bin ich sehr, sehr offen. Hauptsache, man bewegt sich halt viel dabei und Spaß steht an erster Stelle.
Hast du schon mal eine Verletzung gehabt, dass du dich nicht so bewegen konntest, weil auch eine meiner Töchter Kreuzbandriss hatte? Das war das schrecklichste Jahr, was ich als Vater hatte, weil die die ganze Zeit irgendwie immer Hummeln im Hintern hatte und sich nicht bewegen konnte. Und,
ich muss sagen, bis jetzt hatte ich noch keine Verletzung.
Oh, toll, toll, toll.
Was das so angeht mit Kreuzband oder sonst, ich hatte bis jetzt 2 Mal eine Gehirnerschütterung.
Okay.
Das war so bis jetzt das Einzige, was mir passiert ist.
Wie lange musste man dann pausieren?
Ich glaube, das eine Mal waren es, glaube ich, 8 Wochen knapp. Und beim zweiten Mal war es sogar noch ein bisschen schlimmer. Da waren es, glaube ich, 10 Wochen.
Krass. Hast du einen Check gekriegt oder bist du auf den Kopf gefallen? Oder?
Ja, es war ganz, ganz doofe Situation. Das war in dem letzten Jahr, wo ich beim HSV gespielt habe. Waren wir in Bremen. Ganz komische Situation. Scheibe ist ganz komisch abgefälscht worden, so in die Luft. Ich habe nach oben geguckt und da stand halt dann so ein 2-Meter-Verteidiger und bin dann halt einfach nur stumpf gegen den gelaufen. Und da war auch das erste Mal, dass ich mich an die Situation auch nicht mehr erinnern konnte.
Oh.
Also ich bin dann...
bis heute nicht? Weißt du bis heute nicht?
Nee.
Okay.
Also ich weiß, dass ich dann im Krankenhaus... dann das erste Mal wieder so hundertprozentig bei Bewusstsein war und dann, aber in diesem Moment, wie das passiert ist, weiß ich bis heute
krass.
Nicht.
Ja. Weil das ist ja selten, gerade wenn man, ne, ihr könnt ja nun sehr gut Schlittschuh fahren, ihr Eishockeyspieler, und dann passiert ja sowas dann wahrscheinlich wirklich sehr selten, dass sowas vorkommt.
Ja, war eine ganz, ganz komische Situation. Ja. wird wahrscheinlich auch so nicht mehr
nicht
passieren.
Nicht wieder in deinem Leben passieren. Nee, das, okay.
Ja. Gut, Heidi. Dann
Telefon klingelt hier vom Kollegen, das ist ja ganz peinlich, ne? Und das ist wahrscheinlich Finn, der fragt, wie das Interview gewesen ist.
Muss man da nicht für zahlen hier im Podcast, wenn man da so das Handy klingelt? Genau. Und dann,
Ich überleg mir was. Vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast für dieses sehr offene und sehr informative Gespräch. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine tolle Saison, weiterhin so viel Spaß, wie ihr braucht, um erfolgreich zu sein, wie wir gelernt haben. Und wir schenken dir jetzt nochmal 20 Sekunden, in denen du auf euer nächstes Testspiel am kommenden Freitag hinweisen kannst oder ein klein wenig Werbung machen kannst. Die Uhr läuft ab.
Jetzt. Ja, erstmal danke, dass ich hier sein durfte. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Freitag ist unser nächstes Testspiel gegen die Beach Devils aus Timmendorf. 20 Uhr. Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder alle so zahlreich im Eisstadion erscheinen würdet. Mit euch macht es natürlich nochmal mehr Spaß. Kommt alle vorbei, lasst uns zusammen Spaß haben und einen schönen Abend haben.
Und es ist der 13.10. und der Letzte, der aufs Eis kommt vom AEC, ist die Nummer 94. Pascal Heidi Heidmann.
Die Nummer 94 des AEC in der Nummer 28 des So Podcast. Das war's wieder für heute, liebe Freundinnen und Freunde. Wir freuen uns darauf, euch in 2 Wochen wieder begleiten und begrüßen zu dürfen. Bis dahin, schaut Sport, macht Sport und denkt immer daran. Es lebe der Sport.
Wie hat euch die Folge gefallen? Habt ihr Themenwünsche oder Vorschläge, wer unser Gast sein könnte? Wir freuen uns über euer Feedback per Mail an podcast@landeszeitung.de.